Es ist ja in vielen Gemeinden üblich, am Anfang des Jahres, so zum Jahreswechsel, solche Losungsbibelverse zu ziehen auf den kleinen Kärtchen. Ich habe hier auch welche. Und entweder wird Silvester gemacht oder es wird am ersten Gottesdienst im neuen Jahr gemacht. Und es ist an sich eine gute Sache, weil man zieht einen Bibelvers und der kann einem das ganze Jahr begleiten. Es kann sein, dass Gott genau durch diesen Vers, den ich mir jetzt hier gezogen habe, redet und dass er mir eine Zusage gibt für das neue Jahr. Und vielleicht läuft das Jahr und der Alltag und ich denke gar nicht mehr an die Karte. Aber es kann gut sein, im Laufe des Jahres die mal wieder vorzuholen und mal zu lesen, was hat Gott mir denn da am Anfang des Jahres versprochen? Und dann fallen mir vielleicht Dinge ganz neu auf. Wir wollen das also nachher auch machen. Jeder darf sich da so eine Karte ziehen. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass mir der Vers gar nicht viel sagt. Da ziehe ich vielleicht, eine Karte steht drauf, Sprüche 6, Vers 6, geh zu Ameise, du Fauler. Und ich denke, oh, vielleicht hätte es lieber eher mein Nachbar ziehen sollen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe noch nie Sprüche 6, Vers 6 gezogen. Aber ich kenne das. Ich habe auch schon haufenweise solche Jahreslosungsbibelverse gezogen. Und bei Einzelnen habe ich gemerkt, wie Gott zu mir redet, mir was zusagt. Und manche haben mir einfach gar nicht viel gesagt. Und da muss man sich auch gar keinen Stress machen, weil Gott redet nicht immer gleichmäßig. Vielleicht redet er das nächste Mal in meiner stillen Zeit, wenn ich Bibel lese, viel deutlicher als durch den Vers, den ich mir heute gezogen habe. Im Gegenteil, es kann sogar sein, und das ist mir also auch schon passiert, dann lese ich da so einen Vers, ziehe den am Anfang des Jahres und dann steht da irgendwie so, ich will mit dir sein, wenn du durchs Wasser gehst und wenn dich die Ströme sollen dich nicht ersäufen. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der Vers hieß. Und plötzlich fange ich an und mache mir Gedanken und denke, oh, was wird dieses Jahr bringen? Vielleicht gibt es einen Schicksalsschlag, wenn Gott mich da jetzt schon drauf vorbereitet. Vielleicht wird irgendwas schwierig werden und so. Und dann mache ich mir plötzlich Anfang des Jahres schon irgendwelche Gedanken oder sogar Sorgen. Und das heißt überhaupt noch nicht, dass das passieren wird. Und dann ist das Jahr vergangen und ich blicke zurück und merke, es lief alles ganz gut. Gab nichts irgendwie Außergewöhnliches. Es war halt einfach ein Bibelvers, den ich am Anfang des Jahres gezogen habe. Und Gott wollte mir gar nichts dadurch sagen. Ich sage das deswegen, weil mit solchen Versen, Karten muss man gut umgehen. Also, es kann ganz gut sein, Gott kann das gebrauchen und dadurch zu mir reden, aber er muss es auch nicht. Es ist kein Orakel, sondern es sind Bibelverse. Und Gott weiß, was er damit macht. So ist es auch mit diesen Jahreslosungen, wie wir hier eine haben. Mariam hat es schon gesagt, die werden nicht gezogen, sondern die werden, da sitzt irgendeine ökumenische Gemeinschaft, Kommission zusammen und wählt diese Verse aus und die überlegen dann, was könnte denn für das Jahr 2024 passen? Und dann haben sie einen Vers und dann wird er rausgegeben und es gibt Jahreslosungen, die sprechen mehr an und es gibt auch welche, ja, okay, ist auch ein Bibelvers und das ist nicht schlecht. Dieses Jahr geht es mehr um die Liebe und das ist immer prinzipiell gut. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mancher hat diesen Vers vielleicht schon mehrmals gelesen, weiß nicht, was euch da so für Gedanken gekommen sind. Aber um den ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir mal den Hintergrund ein bisschen beleuchten. Er steht ja im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und Paulus hat den dort reingeschrieben aus guten Gründen. Wie gesagt, wir müssen uns den Hintergrund ein bisschen ansehen. Wir gehen mal zurück in die Vergangenheit nach Korinth. Korinth, ach, ich habe eine Karte irgendwo, mal sehen, was ich habe. Ja, genau. Also sehen wir hier, Korinth liegt ja in Griechenland. Da unten ist der Peloponnes, dann da oben das Festland. Und dann gibt es da so eine ganz, ganz schmale Landzunge hier, die den Peloponnes mit dem Festland verbindet. Ist etwa so 6-7 Kilometer breit. Und dann haben sie früher in der Antike dort Schiffe durch den Golf von Korinth fahren lassen, haben dann auf irgendwelche Wagen die Schiffe gesetzt und haben das über das Land gefahren und dann drüben wieder auf der anderen Seite ins Meer gelassen. Damit ist viel Schiffsweg abgekürzt worden. Genau an dieser Stelle liegt Korinth. Jetzt kann man sich denken, dass wenn das so ein strategisch, handelstechnisch wichtiger Ort ist, dass natürlich in Korinth viel gehandelt wurde, viel internationales Publikum war, eine multikulturelle Gesellschaft. Es war Korinth war auch religiös gesehen sehr bedeutend. Inzwischen haben sie dann Kanal durchgezogen durch das Land. Jetzt fahren da die Schiffe einfach, da muss niemand mehr übers Land transportieren. Genau, und das sind so die alten Städten von Korinth. Es gab große Tempelanlagen. Das hier ist der Tempel vom Apollos. Aber es gab auch einen Tempel von der, jetzt habe ich es vergessen, wie heißt die Fruchtbarkeitsgöttin da? Ja, Aphrodite, genau. Da haben bis zu 1000 Tempeldienerinnen gelebt, also Prostituierte waren das. Und so. Also da ist der steppte der Bär, sag mal so. Ja, da ist auch noch irgend so ein Tempelrest. Da sieht man noch so die Häuser. Und 50 nach Christus etwa gründet Paulus genau hier in Korinth eine christliche Gemeinde. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie die Gemeinde zusammengesetzt war. Nämlich auch multikulturell. Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kamen da zusammen in der Gemeinde und aus unterschiedlichen Kulturen. Und das hat natürlich gewisses Konfliktpotenzial in sich geborgen. Die waren sich nicht immer einig. Vor allem waren sie sich nicht darüber einig, wie lebt man denn jetzt nach dem neuen Glauben, nach diesem Evangelium. Was darf man denn und was darf man nicht? Irgendwie war klar, ein paar Sachen macht man jetzt nicht mehr so wie vorher. Aber was darf man denn jetzt wirklich? Okay, also gab es da Uneinigkeit. Und da hat der Paulus es für richtig gehalten, einen Brief an die Gemeinde in Korinth zu schreiben. Das ist der erste Brief gewesen. Und dort ist eines seiner großen Themen: Wie lebt man zusammen in der Gemeinde? Vor allem das Thema der Liebe. Er hat ein ganzes Kapitel dem Thema Liebe gewidmet, Kapitel 13. Und auch am Ende seines Briefes, da greift er nochmal die Liebe auf, nämlich in diesem Satz. So zwischen Grußwort und Ermahnung und so, schreibt da nochmal was zur Liebe rein. Nämlich alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Warum? Weil offensichtlich den lieben Christen da in Korinth die Liebe ein bisschen gefehlt hat. Deswegen. Und jetzt müssen wir uns den Vers ein bisschen genauer ansehen. Ehrlich gesagt, ist der gar nicht gut übersetzt. Der Paulus hat nämlich in seinem Brief, also im Original, im Griechischen, da ein bisschen was anderes geschrieben gehabt. Und zwar heißt es da, ich lese mal auf Griechisch vor, pandahymon en agape genisto. Und das heißt wörtlich übersetzt, alles bei euch geschehe in Liebe. Merkt ihr den Unterschied? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und Paulus würde sagen, nein, 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 das habe ich nicht so gemeint. Er würde sagen, alles geschehe in Liebe, nicht nur, was ihr tut. Und das ist nämlich viel mehr. Das ist, was ist alles? Das ist mein Wesen, das ist meine Art, das ist, wie ich mit anderen umgehe, wie ich andere sehe, wie ich über andere denke, aber auch, wie ich über mich selber denke, wie ich mit mir selber umgehe. Mein ganzes Wesen, alles geschehe in Liebe. Jetzt könnte man sagen, ja, Paulus, Moment, hast du nicht den Maßstab da ein bisschen hochgesetzt? Und auch da würde der Paulus wieder sagen, nein, 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 das meine ich auch noch ein bisschen anders. Dort steht das Wort Agape, hier, für Liebe. Und manche wissen das ja wahrscheinlich, dass es im Griechischen drei Wörter für Liebe gibt. Es gibt die körperliche Liebe, es gibt die menschliche Liebe und es gibt die göttliche Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Er sagt also, alles bei euch geschehe in göttlicher Liebe. So hat Paulus das gemeint. Und jetzt kann ich mal so überlegen, ich kann mich natürlich darum bemühen, liebevoll mit anderen umzugehen. Und ich denke, das wäre auch ein guter Ansatz. Es ist sogar, ja, wir werden sogar in der Bibel an mehreren Stellen dazu aufgefordert, wirklich unseren Nächsten zu lieben. Allein das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, wird deutlich, ja, das ist unsere Aufgabe, unseren Nächsten zu lieben. Da kann man jetzt überlegen, wer alles mein Nächster ist, aber so. Irgendwie ist es klar, dass das gehört dazu. Aber es geht noch um mehr. Es geht darum, dieser göttlichen Liebe Raum zu geben, zu ermöglichen, dass sie sich ausbreiten kann. Und da heißt es nämlich in Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes, dort steht auch wieder diese Agape, die ist ausgegossen in uns, die ist in unser Leben gegeben, durch den Heiligen Geist. Als ich gesagt habe, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben wirst. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Dort ist der Heilige Geist in mein Leben gekommen und damit auch diese göttliche Liebe. Ob ich das immer merke und wahrnehme oder nicht, ob ich merke auch den Heiligen Geist nicht immer, aber es ist einfach eine Tatsache, das ist in mein Leben gekommen. Und jetzt will Gott, dass sich seine Liebe in unserem Leben ausbreitet. Und wie gesagt, manchmal merkt man das nicht, manchmal merkt man es im Rückblick. Mir fällt es manchmal auf, gerade bei älteren Leuten, älteren Christen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, so im Gespräch, dass da in eine gewisse Grundfriede und eine Liebe vorhanden ist, wo ich den Eindruck habe, da ist was über Jahre hinweg gereift. Das kann man nicht einfach selber machen, sondern da ist was gewachsen. Die Person selber wird es vielleicht gar nicht so merken oder das gar nicht von sich so sagen können, aber von außen merkt man das manchmal. Und denke ich, wow, das wünsche ich auch, dass das bei mir wächst. Diese Liebe. Das ist nicht menschliches Bemühen oder irgendwelche Dinge, die ich tun kann, damit es da wächst, sondern ich kann einfach der Liebe Raum geben, dass sie in meinem Leben sich ausbreiten kann und wachsen kann. Und das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Ziel, dass sich seine Liebe unter uns ausbreitet. Und das hat dann Auswirkungen auch auf andere Lebensbereiche in meinem Leben. Bis dahin, dass das vielleicht auch Menschen merken, dass ich, wie ich unterwegs bin. Aber das Ganze ist ein Wachstumsprozess. Es ist nicht einfach ein einmaliges Ereignis, Liebe ins Herz, bumm, für alle Ewigkeit ist gut. Sondern das fängt an und wächst. Liebe wächst immer. Das ist in jeder Beziehung, in jeder Partnerschaft. Liebe entwickelt sich. Ist nicht von heute auf morgen da. Und so ist es auch mit der Liebe, die Gott in uns gibt, die will sich ausbreiten, die will sich entwickeln. Die will wachsen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Diese Davidsstatue von Michelangelo. Das ist eines der bekanntesten Stelen auf dieser Welt. Und ein Marmorblock lag einige Jahre im Domgarten von Florenz. Dieser Marmorblock ist mal antransportiert worden und es war die Idee, daraus eine Davidsstatue meißeln zu lassen. Und dann gab es schon zwei Künstler, die hatten den Auftrag gekriegt und beide haben ihren Auftrag abgebrochen, haben es nicht hingekriegt. Und dann hat der Michelangelo diesen Auftrag gekriegt. Und zu dem Zeitpunkt war er erst 26 Jahre alt. Und dann hat er sich da hingestellt, haben sie diesen Block da aufgerichtet, der ist vielleicht 5 Meter hoch oder keine Ahnung, wie groß diese Statue da ist. Und dann hat er gemeißelt. Und mit der Zeit kam diese Statue da zum Vorschein. Und dann haben die Leute gestaunt und haben ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Und dann hat er gesagt, das war ganz einfach. Ich habe alles das weggemeißelt, was nicht zu dem David gehört. Alles weggemeißelt, was nicht zum David gehört. Und dann ist er rausgekommen. So ist es, so macht Gott es auch mit uns. Er hat ein Bild von jedem Einzelnen von uns. Und das Bild ist ein Bild voller Liebe. So sieht er uns. Und er weiß ganz genau, was nicht zu diesem Bild gehört, was da noch weg muss. Damit unser Bild, was er von uns hat, mehr zum Vorschein kommt. Und deswegen ist er dran. Deswegen ist das ein Prozess. Und jetzt liegt es an mir, ob ich sage, Jesus, das finde ich super, verändere du mich. Ich merke das selber manchmal, dass ich eher ein Kaktus bin als ein liebevoller Mensch in meiner Umgebung. Aber meißle du an mir, ich bin bereit für Veränderung. Und er will das bewirken. Er hat das Bild. Es ist ein Bild von vollkommener Liebe. Und genau da will er uns hineinwachsen lassen. Auch das ist wieder keine Sache von Übung, von Bemühungen, die ich selber erzeugen kann, sondern das ist was, was Gott bewirkt und reifen lässt. Nochmal zurück, zurück zum Vers hier. Diese Liebe, um die es da geht, alles bei euch geschehe in Liebe, das ist eine Art Lebenshaltung. Das ist also nichts, was ich mache, wo ich was dafür tun kann. Doch, ich kann mich darum bemühen, mit meinen Mitmenschen liebevoll umzugehen. Das ist meine Verantwortung. Und ich denke auch, dieser Vers stößt neu dazu an, wenn ich ins neue Jahr gehe, dass ich mir das immer wieder mal bewusst mache, so will ich mit anderen umgehen, liebevoll. Aber es ist eine Lebenshaltung. Und das ist eine Sache, die will Gott in uns entstehen lassen. Mein Wesen, meine Person, die darf und die soll diese göttliche Liebe ausstrahlen. Und das ist natürlich mehr als nur tun. Wenn wir so darüber nachdenken, dann merkt wahrscheinlich jeder für sich, okay, auch bei mir gäbe es da noch Veränderungspotenzial. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich gehe davon aus. Und dann finde ich das einen guten Anlass, so am Anfang des Jahres zu sagen, Jesus, du hast das Bild von mir, von dem, wie ich mit anderen Menschen leben soll, verändere du mich doch. Jetzt in diesem neuen Jahr möchte ich das erleben, dass du da Dinge abmeißelst. Auch wenn es vielleicht unbequem werden könnte. Aber es wird garantiert gut. Weil es nämlich ein guter Gott ist und weil er es gut meint. Er hat nie was Schlechtes vor. Und wenn ich so vertraue, dann darf ich auch erleben, dass es gut kommt. Da kann ich schon mal jeder für sich mal überlegen und fragen, ja, wie ist es eigentlich bei mir? Wie ist mein Umgang so mit Menschen in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, mit meinen Arbeitskollegen? Wie denke und wie gehe ich mit Menschen um in meiner Gemeinde oder wo auch immer wir mit Menschen zusammen sind? Kann man sich schon mal hinterfragen. Und eben, wie gehe ich denn eigentlich mit mir selber um? Wie sehe ich mich denn? Geschieht das alles in Liebe? Wahrscheinlich nicht. Und genau da ist gut zu sagen, Jesus, und hier bin ich, verändere mich. Und verändere mich nicht nur, sondern verändere auch mein Blick auf die Menschen um mich herum. Verändere meinen Blick auf mich selber, dass ich die Menschen liebevoll ansehe, nämlich genau wie du sie siehst. Dass ich das Bild sehe, was du auch hast. Und da bin ich mir sicher, da wird sich was verändern. Wir gehen nochmal in der Bibel ein paar Bücher weiter nach hinten, nämlich zur Offenbarung und ein paar Jahre weiter und 400 Kilometer Richtung Osten, da kommen wir nach Ephesus. Und am Anfang von der Offenbarung, da gibt es ja sieben Briefe, die an Gemeinden geschrieben worden sind, die sogenannten Sendschreiben. Heute würde man sagen, es waren so eine Art Rundmails. Und eine dieser Rundbriefe ist an die Gemeinde in Ephesus gegangen. Ephesus liegt ja in der heutigen Türkei. Und das war auch so ein großes kulturelles Zentrum. Das war eine Metropole in Kleinasien, Ephesus. Lag auch handelstechnisch sehr praktisch. Dort war auch sehr viel religiöser Kult und so. Und auch dort wird eine Gemeinde gegründet, eine christliche Gemeinde. Und die entwickelt sich recht gut. Die wird innerhalb von ein paar Jahren wird die groß Aber auch dort sind verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen zusammen. Und eines Tages kriegt diese Gemeinde in Ephesus einen Brief. Und da steht drin, einiges lobenswerte, aber es gibt auch eine Ermahnung, nämlich, ich habe gegen dich, und das lässt Gott ausrichten, ja, an die Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das war eine super Gemeinde, gell? Die lief wirklich gut. Die haben vieles gut gemacht, die haben sich bemüht, die haben auch einigermaßen guten Umgang miteinander gehabt. Die haben sich von Irrlehren abgegrenzt. Aber Gott sagt, aber eine Sache, die ist wichtig, und zwar das Allerwichtigste überhaupt. Und das fehlt mir bei euch, die erste Liebe. Okay, erste Liebe, das ist das, wo das Herz brennt, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich merke, wow, das ist ja super. Wir verstehen uns und überhaupt, wir passen zusammen. Und wenn ich Gott kennenlerne, dann ist das auch wie so eine erste Liebe, weil ich merke, hey, dieser lebendige Gott ist da und der meint es gut mit mir, der liebt mich und ich will ihn auch lieben. Das ist erste Liebe. Und irgendwie ist das ein bisschen verloren gegangen da in Ephesus. Und deswegen sagt Gott, hey, achte darauf, dass das wieder aufflammt, dass da lebendige Beziehung da ist, wieder Freude, dass da die Liebe wieder lebt. Er sagt nämlich, kehr um, tu die ersten Werke wieder. Und damit ist aber jetzt nicht das wirklich tun, tun, tun gemeint, sondern die ersten Werke ist, hinzukommen zu Jesus und sagen, Jesus, und hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Ich war schon mal bei dir ganz nah, bin irgendwie ein bisschen weggekommen. Aber hier bin ich jetzt wieder und ich möchte wieder diese erste Liebe spüren. Vielleicht merkt das auch jemand von uns, hat so einen Eindruck, ja, ich bin als Christ unterwegs, ich bin mit Jesus unterwegs. Aber es gab schon mal andere Zeiten und ich sehne mich eigentlich zurück zu dieser brennenden Liebe. Dann ist es vielleicht auch heute ein Anlass zu sagen, Jesus, und ich will jetzt ins neue Jahr starten und will wieder ganz, ganz eng an dir dran sein, wieder deine Liebe spüren zu mir. Ich liebe dich, ich sage dir das ganz neu, weil du liebst mich nämlich auch und das weiß ich. Das ist erste Liebe. Und so finde ich, ist das der Schlüssel für das Verständnis, alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn meine Liebe aus dieser ersten Liebe heraus gespeist ist, dann breitet sich das auch in meinem Umfeld aus und wird Sachen verändern. Mich, Beziehungen, überhaupt. Und so möchte Gott mit uns unterwegs sein und ins neue Jahr starten, mit uns durchs neue Jahr gehen. Ich wünsche mir, dass wir da viele gute Sachen in diesem Jahr erleben mit ihm. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Dass wir nicht einfach hier über einen Bibelvers reden, sondern dass es Realität ist. Dass du so ein guter, liebevoller Gott bist. Und dass du Sehnsucht hast, mit uns eng zusammen zu sein, uns mit deiner göttlichen Liebe zu beschenken. Du willst einfach nur, dass wir stillhalten, dass wir zu dir kommen und uns füllen lassen. Und Jesus, hier sind wir. Am Anfang von diesem neuen Jahr, füll du uns. Und lass diese erste Liebe aufflammen, da wo sie vielleicht in den Hintergrund gedrängt ist. Ich bitte dich, lass sie aufflammen. Wir lieben dich, weil du uns auch liebst. Amen.